Framing, der Filmpodcast von Kritik.de.
Herzlich willkommen zu Framing Berlinale. Tag 4 und 5 in einem machen wir, habe ich gerade gehört. Und das wird ein bisschen wilder heute, denn wir sind zu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deswegen mache ich mal ganz kurz keine Vorstellungsrunde, sondern wir steigen einfach direkt ein und ihr werdet einfach mittendrin mitkriegen, wer hier alles noch so um mich steht. Wir reden als erstes über den neuen Wettbewerbsfilm von Bruno Dumont. Frederik, hallo Frederik erstmal.
Hi, mein Name ist Frederik Jäger und ich setze kurz den Puschel von unserem Mikro wieder auf. So, hi, also ich bin Frederik Jäger und ich führe jetzt einen der neuen Filme von Bruno Dumont, den wir bereits vorgestern gesehen haben. L'Empire heißt der. Das ist ein Science-Fiction-Film, der mit vielen Elementen und tatsächlich sogar auch Figuren aus dem Repertoire von Bruno Dumont arbeitet. Unter anderem tauchen zwei Gendarmen wieder auf, die wir kennen aus Le Petit Quinquin. Der Fortsetzung, also dieser Miniserie, Quinquin heißt die, glaube ich, der zweite Teil. Und es ist ein Science-Fiction-Film, der einerseits sehr absurd ist, weil da die Nullen auf die Einser treffen. Die einen sind die Bösen, die anderen die Guten, aber so ganz unterscheidbar ist das nicht. Und es geht so eine Art von Spiel mit Male Gaze, also das allererste Bild ist irgendwie eine nackte Frau, die sich räkelt. Man erinnert sich daran, dass Adèle Haenel auf Grundlage des Drehbuchs abgelehnt hat und gesagt hat, das war's mit der Filmindustrie. Der Film exemplifiziert das ein bisschen, aber natürlich auf durchaus selbstbewusste Art und Weise. Es geht viel darum, dass die Frauen fuckable sind und dass die Raumschiffe vielleicht sogar eine Gelegenheit sind, die männlichen Gelüste zu befriedigen.
Okay, so viel vorab. Neben mir steht auch Lukas Schäfers. Hi, Luca.
Hallo.
Du hast den Film auch gesehen. Hast dieser Beschreibung vielleicht auch noch was hinzuzufügen?
Eigentlich gar nicht so viel, weil ich mich auch drum gedrückt habe, den Film zu beschreiben. Genau, deswegen, was mir an dem Film, also der Film hat mir viel Spaß gemacht auf eine Art. Ich finde, der ist ja irgendwie vorher angekündigt worden als so eine Art von Star Wars Parodie. Das finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie so ein rein dekonstruktiver Film ist, der irgendwie so Science Fiction jetzt auseinanderbaut irgendwie und quasi so ins Nichts irgendwie überführt, sondern ich finde, es ist schon sehr, es ist ein sehr lustiger, aber auch ein sehr ernster Film, finde ich. Und ich finde ihn vor allem vor dem Hintergrund der Gesten eigentlich interessant, die ja bei Dumont schon auch eigentlich immer irgendwie eine Rolle spielen. Und er hat was ein Stück weit Theatrales in diesem kleinen Dorf, in dem sich irgendwie diese Handlung dann abspielt und gleichzeitig irgendwie im Weltall, wo da eine große Kathedrale quasi das Raumschiff ist irgendwie. Und vor dem Hintergrund fand ich das eigentlich schon sehr spannend. Also die Art und Weise, wie er dann mit Körper und mit Gesten arbeitet und gleichzeitig irgendwie diese Science-Fiction-Elemente, die, wenn man den Film dann guckt, man sieht, auch sehr viel mit Gesten zu tun haben, dann eigentlich da so verarbeitet. Also das fand ich eigentlich so sehr spannend ineinander gegangen. Also es war einer meiner liebsten Dumont-Filme, muss ich sagen.
André Arnold steht auch neben mir. Hi, Andreas.
Hallo.
Wie fandst du denn diesen Dumont-Film?
Mir hat er nicht besonders gut gefallen. Ich kann jetzt ja nicht sagen, dass ich irgendwie eine große Aversion habe, aber es ist so, dass Dumont war ja irgendwie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch irgendwie so, hat er nur den Ruf gehabt von jemandem, der so hehres, hochernstes Arthouse-Kino macht, fast schon modellhaft mit Laiendarstellern. Rückblickend betrachtet war da, glaube ich, auch schon relativ viel komisches Potenzial, aber dann irgendwann mit der Serie Petit Quinquin hat er so ein bisschen eine Zäsur in seinem Schaffen forciert auch, wo das komische Element in seinem Werk viel stärker noch irgendwie zutage getreten ist und wo er auch mit Genres kokettiert hat, die total inkongruent sind mit dem, was wir halt irgendwie so mit Bresson-artigem transzendentalem Arthouse-Film verbinden. Und seitdem hat er das immer wieder variiert, immer wieder auf auch originelle Art und Weise, also mit Musicals zum Beispiel hat er irgendwie Jeanne d'Arc nachgestellt mit einer völlig verrückten Metal-lastigen Musik von Igor und dieses Mal ist halt das Science-Fiction-Blockbuster-Element neu, was halt dann auch mit auf einen so einen ganz nüchternen Naturalismus trifft, also auch Musik ist eher abwesend im Film und wenn, dann ist es halt irgendwie Klassik, die von Band kommt und trotzdem, obwohl das wieder was Neues ist und wieder neue ästhetische Effekte erzeugt, hat es bei mir irgendwie dieses Mal überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich das Gefühl habe, auch dieses Ding ist inzwischen auch nur mehr irgendwie ein Gimmick. Ja? Und ich habe fast gar nicht gelacht, vielleicht ein bisschen am Schluss, als die Polizisten aus PTKK wieder verstärkt aufgetreten sind, aber das ist jetzt auch ein subjektives Empfinden. Ja.
Also es ist ein Film, der für mich gleichzeitig unterschiedliche Register wählt und zum Beispiel diese non-professionellen Schauspieler, die Laiendarsteller einsetzt mit ihren sehr besonderen Gesichtern, auch Auftritten, ihrem Nicht-Schauspiel und dann daneben irgendwie diese Schauspiel- und Sci-Fi- und Kinogeschichte mit reinbringt und es ist im Verhältnis dazu eigentlich die ganze Zeit wechselnd und relativ inkonsequent, also will die Dinge nicht ernst nehmen, will sie aber doch ernst nehmen, hat ein Vergnügen daran, hin und her zu wechseln, aber auf eine Art und Weise, also auch im Umgang zum Beispiel mit dem Sci-Fi-Kino. Und manches ist mit sehr viel Mühe hergestellt und aufwendig inszeniert und teilweise ist es auch eher Retorte und wieder sehr absurd und dieses ständige Wechseln ist für mich nicht so produktiv in dem Film gewesen, weil ich tatsächlich große Schwierigkeiten habe, haften zu bleiben. Nicht, weil ich mir jetzt irgendwie so einen eindeutigen Film wünschen würde, der irgendwie eine Haltung einnimmt, sondern eher, weil ich es relativ unpointiert, relativ unergiebig finde in den Verhältnissen, zum Beispiel der Figuren untereinander. Ich finde den Film überwiegend ziemlich öde.
Aber darf ich dich kurz fragen, glaubst du, hat der Film eine Botschaft an uns, die Zuschauerschaft?
Aus dem All oder aus Frankreich?
Eine Botschaft? Weiß ich nicht. Luca, hast du eine Botschaft empfangen?
Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen überfragt, jetzt einen Satz irgendwie so rauszupressen, der die Botschaft irgendwie ist. Ich glaube, ich fand es eher als eine Art, vielleicht ist die Botschaft eher die Erfahrung irgendwie, die man dabei macht und die Art von Beobachtung, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen platt klingt, ehrlich gesagt so. Aber das ist, glaube ich, das, was mir so spontan irgendwie einfällt. Und vielleicht tatsächlich diese Geschichte mit wie sieht das Science-Fiction-Genre eigentlich irgendwie in einem kleinen Dorf an der französischen Normandie aus? Also was passiert, wenn man das so zusammenschiebt? Vielleicht ist das irgendwie so das Experiment oder die Versuchsanordnung irgendwie, aus der dann was entstehen kann.
Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er versucht, so jetzt, ich meine, er erzählt ziemlich viele Sachen, aber so im Großen und Ganzen diese große schematische gut-böse Erzählung, die es einerseits im Blockbuster-Kino und der Star-Wars-Hausnummer immer wieder gibt, aber auch halt im Diskurs einfach auszuhebeln und die Lächerlichkeit des Ganzen irgendwie bloßzustellen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das so der Hauptdrive ist. Aber für mich hat sich das ja da relativ schnell totgelaufen, weil das ist irgendwie eh klar. Ja. Und
also noch am ehesten hängen geblieben ist mir irgendwie so die Reflexion, die der Film annimmt über das Verhältnis von den übernatürlichen Mächten und den Menschen. Da geht es häufiger drum, wie viel Mensch steckt noch in denen drin und der große Misanthrop, der Dumont ja eigentlich in seinem Kino immer war und ist, als ehemaliger Philosophieprofessor ist das natürlich relativ dürftig, was hierbei rumkommt, aber da steckt schon so etwas drin, wie eigentlich eine eher Rückkehr dazu, zu einer Vorstellung, das Menschliche ist vielleicht eigentlich doch das Potenzial. Also irgendwie ist der Film relativ versöhnlich angelegt, auch wenn das absurd erscheint.
Ja, dann gehen wir doch mal weiter im Takt und fragen uns, wie versöhnlich der neue Film von Viktor Kosakowski ist. Er heißt Architekten und ich glaube, André wird kurz in ihn einführen.
Ja, also die Frage ist, ob man sich mit Steinen versöhnen kann. Ist vielleicht auch tatsächlich eine Frage, die der Film stellt. Es ist ein Dokumentarfilm. Kosakowski ist als Dokumentarist jemand, der immer nach extremen Bildern sucht oder extremen, auf jeden Fall ungewöhnlichen Bildern. Also jemand, der sehr schaulustig ist. Vielleicht auch ein bisschen in so einer Tradition von Michael Glavoger und Werner Herzog steht. Und er hat schon einmal einen Film gemacht, Aquarella, wo es grob gesagt um Wasser ging und alle Aggregatzustände, die dieses Element annehmen kann. Und er hat das inszeniert mit einer immensen Bilderwucht, also einfach versucht, also Wasser zu zeigen, wie wir es noch nie gesehen haben. Ja, ob es jetzt in Superzeitlupe ist oder mitten in einem Monsun, der irgendwie durch die Straßen fegt, einfach alles auch auf ungewöhnliche Weise gefilmt, unter großem Einsatz. Und dieses Mal ist es ein bisschen ähnlich, nur ist das Thema, also sozusagen das Thema, das Objekt des Films auf den ersten Blick nicht so beweglich und bewegend, nämlich sind Steine oder es ist das Medium des Steins. Und vor allem auch die Frage, wie das als Baumaterial verwendet wird. Trotzdem gibt es in diesem Film auch ähnlich wie in Aquarella ganz viele Szenen, in denen man einfach überrollt wird von den Bildern, weil zum Beispiel er in einem Steinbruch filmt und dort zeigt, wie es gesprengt wird und wie dann die Steine die ganze Leinwand wiederum in Zeitlupe runterrollen und die Tonspur ist ganz fein, so auch foliemäßig erarbeitet, um maximalen Effekt zu erzielen. Dann gibt es auch wieder so ruhige Momente, er arbeitet viel mit Drohnen, mit so gleitenden Flügen über Ruinen. Und das Ganze hat so auch einen philosophischen und ökologischen Unterton, weil der Film ist punktiert mit Szenen, in denen ein italienischer Architekt versucht, in seinem Garten einen Steinkreis zu legen und am Ende wird ihm dann noch so ein Plädoyer überlassen, wo er im Wesentlichen plädiert dafür, dass wir nachhaltiger bauen müssen und den Concrete, also den Beton, vielleicht in die Mülltonne oder eben nicht in die Mülltonne, aber auf jeden Fall ablegen sollten als zentrales Ding. Und für mich war der Film, kurz gesagt, einfach ein visueller Rausch. Das sind Kosakowski-Filme für mich immer. Der Überbau, der ganze philosophisch-ökologische, der ist für mich jetzt nicht sonderlich ergiebig, aber es ist für mich auch zweitrangig, wenn ich seine Filme sehe, weil ich finde die Bilder so außergewöhnlich, dass mir das reicht.
Ja, an dieser Stelle darf ich dann auch endlich die Fünfte hier in der Runde begrüßen. Hallo, Anne Küper.
Hallo Till, hallo ihr alle.
Wie hat denn dich dieser visuelle Rausch überwältigt oder eben auch nicht?
Ich glaube, mir ging es ein bisschen anders als dir, weil als das Unterfangen, einen Film über Steine zu drehen, das finde ich erstmal eigentlich ziemlich charming und sympathisch. Ich glaube aber, dass quasi genau in diesem Unterfangen auch ein Problem steckt, weil als Materialstudie finde ich es dann doch ziemlich ungenau. Also mir ist dann eigentlich nicht so klar, dass es um die Steine und die Frage geht, wie wollen wir sie zusammensetzen, sondern plötzlich gibt es dann auch noch den Beton, plötzlich gibt es dann die vom Krieg zerstörten Gebäude, die vielleicht auch genau die Motivation sind, sich mit Fragen zu beschäftigen, wie wollen wir denn leben und eben die Steine wieder zusammensetzen, weil wir es müssen oder bestimmte Teile dieser Welt. Genau, klar, visuell beeindruckend ist das dann vielleicht manchmal. Ich hatte aber das Gefühl, es ist eigentlich ein ziemlich fauler Film, der mir sehr stark vorgibt, wie ich ihn zu fühlen und zu denken habe. Das heißt auch dieser nachgeschobene Epilog des Architekten, der als ganz merkwürdig mystische Gestalt dann immer wieder in seinem Garten rumlaufen und Kreise bauen lassen darf, den fand ich dann eher störend, also weil der nochmal dazu beiträgt, so eine Auflösung nachzuschieben, die mir jetzt genau sagt, was ich eigentlich gesehen habe und dass der Beton genau böse ist. Weil das fände ich eigentlich zum Beispiel nochmal total interessant. Ich bin nicht so bewandert in der Geschichte des Betons, aber auch der Beton hat erstmal ganz viele neue Bauweisen und Denkweisen ermöglicht. Und da habe ich das Gefühl, da klappert es irgendwie in diesem Film oder da will er dann genau nur Effekt sein. Das kann er auch sein, aber ich glaube, für mich reicht das dann nicht, die Steine tanzen und die Musik dröhnen zu hören.
Man darf ja auch nicht vergessen, also ich habe lange im Sozialbau aus Beton gelebt, also welche Qualität das eben auch hat und welche Möglichkeiten das bietet. Und das ist natürlich ein nicht nur selbstgefälliger, auch sich selbst inszenierender Film, sondern es ist tatsächlich auch einer, der relativ denkfaul ist. Da bin ich ganz bei Anne. Ich fand für mich, war die Preisverleihung vom Preis der Deutschen Filmkritik mit Jutta Brückner und sie hatte in ihrer Dankesrede nochmal darauf hingewiesen, wie der Male Gaze sich auf eine Art und Weise durchzieht im Kino, auch in einer Idee von einem männlichen Genie und einer Form von, wie man Kino macht und welche Stereotypen quasi greifen, um zu sagen, das ist ein großes Werk. Und ich finde, natürlich, weil dieser Film hier auch im Wettbewerb läuft, aber auch, weil Kosakowski diese Gesten quasi des Grandiosen und des Überwältigenden und des alles in seine Herrschaft zwängenden Kinos so vor sich her trägt und das hier natürlich geehrt wird mit einem Wettbewerbsplatz, hat mich das total daran erinnert, wie diese Berlinale natürlich auch diesen Male Gaze reproduzieren will und dafür steht. Also für mich sind die 5 Jahre Carlo Chatrian dann am Ende auch quasi mit so einem Ausrufezeichen versehen, quasi, dass sie einen schließenden Gestus dessen, was ist der Kanon des männlichen Filmschaffens, irgendwie perpetuieren.
Ja. Du hast ihn auch gesehen. Ich bin so ein bisschen, tut mir leid, komm so ein bisschen raus, wer hier welchen Film gesehen hat, weil wir hier zu 5 bzw. 6 stehen. Aber Luca, du hast ihn auch gesehen. Was hast du denn noch dem hinzuzufügen?
Eigentlich gar nicht so viel. Ich sehe es nämlich auch eigentlich sehr genau wie Anne, ehrlich gesagt. Ich fand auch, dass es ein fauler Film ist. Ich fand den Epilog ganz schrecklich, ehrlich gesagt, weil der erstens von seiner Konstruktion her so ein Fragensteller auch noch hat, der quasi so das Genie irgendwie befragt und der dann so seine Weisheit irgendwie auf die Welt loslässt, was ich irgendwie ganz, ganz grauenhaft fand. Und gleichzeitig expliziert der irgendwie was vorher die ganze Zeit eigentlich zu sehen gewesen ist und was auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig originell ist. Also, dass man andere Materialien nutzen muss, um irgendwie mit unserer Welt umzugehen. Dafür hätte ich heute Morgen um 9 nicht im Kino sitzen müssen, um das gucken zu können. Und gleichzeitig finde ich, ist es fast schon kitschig gewesen eigentlich. Also diese sehr laute Musik, die natürlich eine Art von Überwältigungsstrategie ist, aber die für mich auch eine Art von Materialkitsch dann irgendwie repräsentiert hat, die, ja, also wo ich dann einfach auch relativ schnell ausgestiegen bin, ehrlich gesagt, und auch nicht mehr reingekommen bin in den Film. Also, ja.
Ja, das kann ich alles auch nachvollziehen. Ich kann mich von diesen Bildern irgendwie trotzdem nicht distanzieren. Also da bin ich selbst, glaube ich, einfach zu schaulustig. Aber ich verstehe das, was ich noch sagen wollte zum Epilog, weil den finde ich eben auch angetackert, genauso wie ihr. Ich kann jetzt auch nicht wissen, warum der jetzt in dem Film ist. Aber was ich interessant finde im Zusammenhang ist, dass der erste, glaube ich, Kosakowski-Film ist, der von A24 in irgendeiner Filmweise entweder jetzt vertrieben ist oder produziert. Und davor war Kosakowski, soweit ich weiß, zum US-amerikanischen Kontext noch gar nicht so bekannt. Aber er hat, das letzte Film war Gunda, Film über ein Schwein, sage ich jetzt einfach mal. Und der ist so ein bisschen durch die Decke gegangen, auch weil er von so Schauspielern wie Joaquin Phoenix gepusht wurde als ein großes Werk für Vegetarismus und gegen die Tierindustrie oder die industrielle Tierhaltung. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt so ein bisschen auch Kapital schlägt aus diesem Image-Komplex, der ihm da vielleicht auch ein bisschen übergestülpt wurde. Und deswegen vielleicht auch dieses unterstreichende, erklärende am Schluss dann noch dran gesetzt wird, damit auch jeder weiß, worum es hier wirklich geht. Weil bei Aquarella, diesem Wasserfilm, den ich vorher erwähnt habe, ist da von sowas noch nichts irgendwie. Also da geht's, das ist einfach nur Wasser und dann ist es aus. Ja.
Ja, dann ziehen wir doch mal weiter in eine andere Sektion. Wir haben die Nebensektion bisher in diesem Podcast ein wenig vernachlässigen müssen. Jetzt wollen wir zumindest über einen Film aus dem Panorama sprechen. Er heißt Sex und wurde inszeniert von Dag Johan Haugerud aus Norwegen. Und Anne wird uns in diesen Film kurz einführen.
Manchmal lohnt es sich, den Wettbewerb großräumig zu umfahren wie eine Baustelle. Eine Strategie, mit der ich sehr oft in den letzten Jahren ziemlich gut gefahren bin. Und auch in diesem Fall hat sich das wieder bewährt als Strategie.
Nicht angeben.
Naja, im Vergleich zu den KollegInnen, denen ich dann immer vertrauen kann bei ihren Tipps und Warnungen. Genau, ein Film aus dem Panorama, Sex heißt er. Und vielleicht seinen Ausgangspunkt könnte man erzählen wie einen schlechten Witz. Nämlich treffen sich zwei verheiratete Schornsteinfeger. Sagt der eine zum anderen, ich habe gestern Nacht von David Bowie geträumt und wie er mich anschaut, wie eine Frau, so ganz tief in die Augen. Da wurde was getroffen durch diesen Blick bei dem einen Schornsteinfeger. Sagt der andere Schornsteinfeger, ich hatte gestern Nacht Sex mit einem Mann. Und das ist es vielleicht schon, das ist die Pointe dieses Films. Und aus dieser Konstellation entspinnt sich dann was ziemlich Aufregendes, nämlich wie diese beiden Männer immer wieder versuchen, ihre Gefühle zu formulieren, teils daran scheitern, teils das aber auch extrem gut hinbekommen und reflektieren, was für Vorstellungen haben sie eigentlich von dem Zusammensein mit ihren Ehefrauen, was für sexuelle Bedürfnisse gibt es, wie funktioniert Identität. Es sind immer wieder sehr lange Einstellungen, sehr viele Gesprächssituationen, die hier absolviert werden, aber es ist ziemlich betörend, würde ich vielleicht sagen, wie der Film mit Aufmerksamkeit umgeht und wie er die Kamera von den Gesichtern zum anderen Gesicht bewegt, sehr genau hinschaut. Was sind kleine Gesten, auch kleine Sprachhandlungen, die jeweils vorgenommen werden, um Begierde zu formulieren oder genau das, was gerade im Leben nicht klappt. Der Film ist ziemlich witzig, also einer der witzigsten Filme, die ich hier gesehen habe. Auch weil er eben immer wieder diese Familien, diese heteronormativen Familien als Grundsetting sich auch wieder annimmt und versucht, diese Gefühle und Gedanken der beiden Männer in diesen Raum zurückzuspielen.
Ja, Frederik, wie ging es dir denn mit diesem Film?
Ich will auch mal was von dir hören, Till. Du redest so wenig.
Ich muss ja hier auch inzwischen 6 Leuten moderieren. Nein, ich kann auch gerne anfangen, weil mir liegt die Sichtung ein bisschen weiter her. Ich habe den Film schon vorab gesehen. Ich war auch relativ schnell von ihm eingenommen, schon von dieser ersten Einstellung, in der diese beiden einfach, genau wie du erzählst, wie in so einer Anordnung diese beiden Geschichten erzählen. Und war dann auch genau nochmal umso mehr angetan zu sehen, was der Film dann daraus macht und in welche verschiedenen Richtungen er geht. Ich fand vor allem, wie du schon angedeutet hast, ganz spannend, dass es ja zwei Schornsteinfeger, aber die eben auch sehr schon von vornherein sehr unterschiedliche Typen, sage ich mal, heterosexueller Männer irgendwie darstellen. Der eine, der in einer Ehe lebt, die, glaube ich, zumindest vom Anspruch her eine sehr offene und transparente und ehrliche ist, der eben auch sofort seiner Frau erzählt, dass er Sex mit einem Mann hatte. Und erstmal davon ausgeht, dass das, da das ja für ihn nichts bedeutet hat, auch irgendwie diese Ehe erstmal gar nicht groß tangiert, muss dann aber auch doch merken, dass das damit also so einfach dann doch auch nicht ist mit dieser Ehrlichkeit von Gefühlen. Und das finde ich zum Beispiel ist eine Sache, die ich sehr genau und präzise gezeigt gefunden habe, wie er sozusagen merken muss, dass selbst das sehr offene Sprechen und der Versuch, irgendwie ehrlich Gefühle zu kommunizieren, eben damit auch nicht getan ist. Und da ist einer der vielen Momente in dieser Film eben einerseits natürlich was über Heterosexualität oder Heterosexualität und Männlichkeit erzählt, was selten genug ist, aber darüber dann eben auch noch zu anderen Themen kommt, über wie führen wir Beziehungen, wie sprechen wir über Gefühle, wie kommunizieren wir. Und ja, das sind alles Dinge, die ich selten sehe im Kino und selten so gut.
Ja, das Tolle an dem Film unter anderem ist, dass er in der Verortung sehr genau ist, unter anderem in der Mittelklasse-Verortung, wo diese Menschen leben, was die für Leben führen, in was für Räumen. Zwischen den Spielszenen gibt es immer wieder die Stadt, die architektonisch einen Raum bekommt und diese Blicke eben auch, weil die Schornsteinfeger ja selbst durch diese Stadt eben auf eine bestimmte Art und Weise einen Zugang haben zu dieser Stadt. Und es ist ein Film, der ganz dezidiert zeitgenössisch ist in der Art und Weise, wie Sexualität ins Wanken gerät, aber nicht im Sinne von utopisch mit irgendwie einer bestimmten Zielrichtung, sondern eher in einem Interesse daran, etwas soziologisch und psychologisch herauszufinden, was mit Menschen passiert. Und das ist einerseits total fiktional mit Szenen, die wirklich sehr pointiert sind und gleichzeitig ist aber die Zeit, die sich der Film nimmt für die einzelnen Situationen, unheimlich großzügig und daraus entwickelt sich eben auch Genauigkeit, aber auch Erkenntnis und Vergnügen.
Ja, wir drei sind auf jeden Fall begeistert. Ich glaube, sonst hat hier noch niemand diesen Film gesehen, wird das aber hoffentlich so schnell wie möglich nachholen.
Und der Film bietet sich natürlich an für die besten Wortspiele und jetzt hat irgendwie hier Till, unser Karlauer Meister, irgendwie wenig davon gebracht. Also auf jeden Fall. Also
die Latte hängt so niedrig bei diesem Filmtitel.
Ihr müsst irgendwie, besorgt euch noch Sex diese Woche.
Ich wusste, dass du auf dich verlassest, Frederik, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Wir kommen zu unserem vierten Film, den wir noch kurz besprechen wollen, zurück in den Wettbewerb und zu Mati Diop und ihrem neuen Film Dahomey, der auch im Wettbewerb läuft, ein Dokumentarfilm. Luca wird kurz einführen, was zu ihm sagen.
Ja, in dem Film geht es um die Rückgabe von 26 Kunstgegenständen, die federführend Emmanuel Macron Ende 2021 sehr öffentlichkeitswirksam an den Staat Benin zurückgegeben hat, also der Staat Frankreich hat es auf jeden Fall gemacht, die 1982 von französischen Kolonialtruppen im damaligen Königreich Dahomey, daher auch der Titel des Films, geraubt wurden und nun quasi zurückgebracht wurden. Und der Film schaut sich in der ersten Hälfte diesen Rückgabeprozess an, ja, also von dem Verpacken dieser Statuen, die da zurückgegeben werden, bis hin zum Flug und zur Ankunft in Benin und wechselt in der zweiten Hälfte in eine Universität in Benin, in der sich der Film dann ja sehr genau eine Diskussion von Studierenden anguckt, die über die Rückgabe dieser Kunstobjekte quasi diskutieren aus ihren Perspektiven. Und was so ein bisschen eines der, ja, vielleicht so der Knackpunkt auch an dem Film ist, dass es etwa nach 10, 20 Minuten einen schwarzen Bildschirm gibt und eine Stimme, die sehr verzerrt und so ein bisschen bauchig klingt und die quasi eine Art Point-of-View-Stimme der Statue Nummer 26, die Nummer 26 in diesen Kunstgegenständen bekommen hat und die dann quasi beginnt, ja, vor sich hin zu fabulieren und aus ihrer Perspektive zu erzählen, was sie da gerade erlebt. Und der Bildschirm ist dann eben deshalb schwarz, weil sie in einer Kiste eingesperrt ist und nicht sieht. Genau, das ist soweit der Rahmen des Films. Ich muss sagen, für mich ist es das Highlight bisher. Ich finde, es ist der auf jeden Fall spannendste Film des Wettbewerbs gewesen und auch eigentlich fast, was ich bisher vom Festival gesehen habe. Er ist nur 67 Minuten lang und ist also sehr komprimiert und sehr klug, glaube ich, und betreibt so eine Art so Critical Fabulation tatsächlich im Bild und auf der stimmlichen Ebene. Und also ich fand ihn wirklich sehr toll, sehr spannend und auch sehr, sehr offen und sehr klar in seiner Herangehensweise. Also es ist, finde ich, ein extrem selbstbewusster Film und ein sehr kluger Film.
Ja, Luca, ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die den hier gesehen haben. Deswegen ein kleines Zwiegespräch noch kurz zwischen uns. Nein, nicht Zwiegespräch, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ich habe mich nur gefragt, wie war das für dich, als zum ersten Mal dir so klar wurde, die Statuen sprechen selbst? Weil ich glaube, das hat ja sowas etwas sehr Geisterhaftes. Das ist vielleicht auch der Punkt, an dem sich die Geister scheiden bei diesem Film. Ich habe zumindest mit zwei Kolleginnen schon gesprochen, die dem erstmal nicht so viel abgewinnen konnten. Was bedeutet das denn für dich? Oder wie funktioniert das für dich? Ist das so eine... Also ich habe mich das irgendwie am Anfang gefragt und fand es dann eher so ein sehr offenes Angebot erstmal oder vielleicht eine Metapher für irgendwas, was nicht darstellbar ist, aber als Gedankenspiel vielleicht irgendwie so ein Thema wie dem Kolonialismus irgendwie dann doch dadurch gerecht wird, dass es eben nicht so... Hast du da irgendwie Ideen zu?
Na, ich fand das vor dem Hintergrund spannend, dass man ja, wenn man über Kolonialismus oder auch über Postkolonialismus spricht, dass man ja häufig über Objekte spricht und Objekte haben auch eine Geschichte und sowas. Und ich finde es schön, dass es, sie ist vielleicht nicht die Erste, aber dass sie das so konsequent weiterdenkt, zu sagen, naja, wenn ich sage, Objekte haben auch eine Geschichte, dann muss ich die Objekte auch tatsächlich sprechen lassen und muss nicht Figuren dahinsetzen, die für die Objekte sprechen, sondern da muss ich eben anfangen, mit der Statue zu reden und muss mir imaginieren, was sie dann eigentlich spricht. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie zum Schluss in den letzten so 5 bis 10 Minuten schneidet sie das ja gegen quasi die Stimme mit Szenen aus so dem Alltagsleben in Benin auf der Straße. Und die Statue, es wird eigentlich klar, dass die Statue mit den EinwohnerInnen von Benin spricht, wo ich dann das Gefühl hatte, das ist so eine Art von, ich sitze als so westlich-europäisch sozialisierter Zuschauer da drin und nehme gar nicht teil an dieser Kommunikation, sondern bin eben mal zum Zuschauen verdammt, ja, und trete quasi nicht ein in die Kommunikation, sondern es geht auch nicht um mich, so, sondern ich bin quasi nur passiver Zuschauer. Und das fand ich irgendwie eigentlich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, so das so zu sehen und das auch so in dieser Klarheit irgendwie dann anzugucken.
Auch dadurch, wie diese Diskussion an der Universität, die du schon erwähnt hast, jetzt wird sie gerade kurz laut, weil irgendwie eine Weltpremiere losgeht, wie die inszeniert ist und auch wie viele unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Themen da reinkommen. Ne? Also da wird alles besprochen von, wem nützt das was, wenn es nur 26 sind, was macht eigentlich der Staat Benin damit, wem nützt, ne? Also alle Themen, die irgendwie da reinkommen, werden in dieser von diesen beninischen StudentInnen irgendwie da besprochen. Und das fand ich dann gerade im... Über mir werden jetzt die Seeds getaked, deswegen kurze Unterbrechung vielleicht. Genau, also ich fand gerade diese Vielstimmigkeit des Diskurses einerseits, des heutigen postkolonialen Diskurses und dann andererseits aber diese Idee, den Kolonialismus selbst als Gespenst oder als sozusagen Heimsuchung über diese Statuengeschichte mit reinzuholen, das hat für mich auch sehr gut funktioniert.
Ja, ich fand es, glaube ich, gerade auch vor dem Hintergrund spannend, dass ja mit dem Begriff Postkolonialismus in Deutschland irgendwie in den letzten Monaten ganz viel Schindluder getrieben worden ist, was gar nichts mit dem zu tun hat, worum es dabei eigentlich geht, und dass man da in dieser Diskussion einfach so eine Art von Selbstbewusstsein außerhalb von westlichen oder europäischen Argumenten einfach sieht. Also von jungen Menschen, die vielleicht den Raub quasi dieser Gegenstände nicht miterlebt haben, aber die mit den Folgen letzten Endes des Kolonialismus, die ja über gestohlene Gegenstände so hinausgeht, die damit einfach leben müssen und genau diese Art von Positionen einfach dazu entwickeln. Und zwar von, ist es ein patriotischer Akt, sich diese Statuen anzugucken, oder müsste man nicht eigentlich sagen, warum nur 26 von 7000? So, ja, warum... Oder ist nicht der eigene Präsident auch genauso korrupt wie alle anderen quasi und stellt sich jetzt irgendwie in ein besseres Licht? Also das fand ich vom Diskurs her einfach sehr, sehr spannend anzuschauen und fand auch, dass sie dann vielleicht noch zuletzt diese Objektsprachen-Idee auch nicht 200 Minuten ausgeführt hat, sondern eben in dieser begrenzten Zeit tatsächlich das auch genauso ausführen kann, dass man damit was anfangen kann und eben nicht denkt, okay, wann ja. Wann kommt noch was Neues?
Tatsächlich das Beeindruckende an dem Film, in 65 Minuten so viele Angebote zu machen und ja, tatsächlich erstmal auch so eine Suche darzustellen nach, wie repräsentiert man denn so ein Thema, das in so viele verschiedene Richtungen auswuchert. Also ich würd dir da zustimmen, der für mich auch interessanteste Wettbewerbsfilm auf jeden Fall bisher. Und damit sind wir in dieser Mammutrunde nun endlich am Ende, beziehungsweise Frederik sieht gerade noch so aus, als hätte er was zu sagen.
Das ist mein Standardblick, der wird immer missinterpretiert.
Gut, dann habe ich das mal wieder hiermit getan und sage tschüss, bis morgen.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.